Liebe Geschwister, ich freue mich sehr, bei euch zu sein. Ich habe auch herzliche Grüße mitgebracht von der Schwäbischen Alb, aus unserer Gemeinde Gammertingen und auch von meiner Frau, von Felicitas, die ist ja eingebunden, auch in die Pflege ihrer Mutter und kann nicht mehr mit mir reisen oder so, das geht nicht. Und sie lässt euch auch ganz, ganz herzlich grüßen. Und als ich so Richtung Norden unterwegs war, ihr seid ja schon im Norden von uns aus gesehen, habe ich gedacht, wir haben gerade Abendmahl bei uns in der Gemeinde und ich versäume das und das tue ich nie gern. Und jetzt habe ich mich so gefreut, mit euch zusammen Abendmahl zu feiern, hat es der Herr entschädigt. Also, da freue ich mich sehr. Ja, Anfang dieses Jahres, und da komme ich so in Richtung, worüber ich predigen möchte, hatten wir eine Gemeindeklausur, wo wir so ein bisschen bewertet haben, unsere Gemeinde, wo stehen wir gerade, wo wollen wir hin und wo klemmt es bei uns in der Gemeinde. Und wir haben festgestellt, dass unser Gebetsleben in der Gemeinde schon ein bisschen am Limit ist. Ja? Also es gibt ja so eine Statistik, die sagt, dass ungefähr 20% der Gemeindemitglieder die Gebetsstunde besuchen. Und da liegen wir voll drin. Und wir haben darüber beraten und geredet. Wir wollen das ändern. Wir wollen dem Gebet mehr Zeit widmen und auch mehr Geschwister auch einbinden. Und ich habe mir vorgenommen, in diesem Jahr mindestens zweimal in meiner Gemeinde über das Gebet predigen. Und es gibt kein besseres Beispiel über das Gebet als unser Herr Jesus Christus. Und so ist das Thema heute von Jesus beten lernen. Und wer von uns könnte behaupten, dass unser Gebetsleben perfekt ist? Also da muss ich mir echt ans Herz fassen und sagen, da habe ich viel zu lernen. Da muss ich noch wirklich viel, viel von unserem Herrn Jesus lernen. Und wir haben alle nötig zu lernen. Und wir wollen heute eine Passage aus dem Leben Jesu betrachten und daraus so ein paar Gedanken ziehen. Man kann ja nicht alles betrachten auch. Ich habe ja nur 41 Minuten bekommen. Von daher müssen wir uns sehr konzentrieren. Jesus ist ein großes Vorbild für das Beten. Er betete, als er an den Tisch saß, er betete öffentlich, er betete bei Tag, er betete bei Nacht. Wir finden verschiedene Beispiele, wo Jesus gebetet hat. Und besonders in seiner letzten Stunde vor dem Tod betete Jesus auch im Garten Gethsemane. Und da möchte ich aus seinem Gebet oder aus dieser Begebenheit, die möchte ich vorlesen, die steht in Markus 14, Verse 32 bis 42. Vielleicht könnt ihr die Technik das an die Wand werfen. Markus 14, Verse 32 bis 42. Und daraus möchte ich so einige Gedanken entwickeln und euch diesen Text erstmal vorlesen. Und sie kommen in ein Gut genannt Gethsemane. Und er spricht zu seinen Jüngern, bleibet hier sitzen, bis ich gebetet habe. Und er nahm den Petrus und Jakobus und Johannes mit sich und fing an zu erschrecken. Und es graute ihm sehr. Und er sprach zu ihnen, meine Seele ist zu Tode betrübt, bleibet hier und wachet. Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich auf die Erde und betete, dass, wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Und er sprach, aber, Vater, ist es alles möglich, dann nimm diesen Kelch von mir. Doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und er kommt und findet sie schlafend und spricht zu Petrus, Simon, schläfst du? Vermagst du nicht eine Stunde zu wachen? Wachet und betet, damit er nicht in Versuchung fallet. Der Geist ist willig, aber das Fleisch ist schwach. Und er ging wiederum hin und betete und sprach dieselben Worte. Und als er zurückkam, fand er sie wiederum schlafend. Denn die Augen waren ihnen schwer geworden. Und sie wussten nicht, was sie ihm antworten sollen. Und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen, schlaft er immer noch und ruht? Es ist genug, die Stunde ist gekommen. Siehe, des Menschen Sohn wird in die Hände der Sünde überliefert. Stehet auf, lasst uns gehen, siehe, der mich verrät, ist nahe. Also wir kommen gerade vom Abendmahl. Wir haben darüber nachgedacht, was es Jesus gekostet hat, uns zu erlösen, uns zu befreien von unserer Schuld und Sünde. Und wir sind gerade so im Garten Gethsemane jetzt, das passt ganz gut. Wir müssen da keinen großen Unterbruch machen. Wir sind im Garten Gethsemane und ich habe hier vier Gedanken aus diesem Text. Der erste Gedanke, sag Gott, was du empfindest. Wir lesen in Vers 34 und er spricht zu ihnen, meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tod, bleibt hier und wacht. Nun, wenn ihr jetzt ganz wach seid, ja, und richtig hell zuhört, dann würdet ihr sagen, aber das ist doch kein Gebet, was Jesus hier sagt. meine Seele ist sehr betrübt, bis zum Tode bleibet hier und wachet. Er betet ja nicht. Wieso sage ich, dass das zum Gebet gehört? Nun, liebe Geschwister, liebe Freunde, das ist ja so, dass Jesus redet ja nicht nur zu den Jüngern, er redet ja auch vor seinem Vater. Alles, was er sagt, hört ja auch der Vater im Himmel. Und er sagt das, was er gerade empfindet, seinem himmlischen Vater. Er sagt, was in seinem Herzen ist, was ihn bewegt. Wenn dich jemand fragt, wie geht es dir? Und du sagst ihm, mir geht's heute schlecht. Da erschrickst du fast, ne? Da denkst du, das habe ich ja gar nicht erwartet, dass der sagt, mir geht's schlecht. Ja, man erwartet ja immer, mir geht's gut. Ja, so. Und wenn jemand sagt, mir geht's schlecht, das ist dann, oh, das wird ein längeres Gespräch und so. Und das wollen wir gar nicht haben. Aber im Prinzip, seien wir doch mal ganz ehrlich, sind wir oft so, dass wir, wenn uns jemand fragt, wie geht es dir und mir geht's gerade nicht so gut, dass wir dann trotzdem sagen, na, mir geht's ganz gut. Wir sind nicht ehrlich. Und ich habe den Eindruck, dass die meisten Gläubigen Angst haben, sich schwach zu zeigen. Angst haben, ihre Gefühle zu zeigen. Man versteckt alles, man macht so schöne Fassade, damit andere so zufrieden sind und auch vielleicht nicht viel fragen. Ich kenne wenige Missionare und ich kriege viel Post von Missionaren. Ich könnte das wahrscheinlich in mehrere Ordner im Jahr zusammenfassen. Verschiedene Briefe, auch Missionsbriefe, Rundbriefe. Und wisst ihr, was ich festgestellt habe, wenn ich die so ein bisschen sortiere? Ich kenne wenige Missionare, die in ihren Rundbriefen von persönlichen Problemen schreiben, was sie wirklich im Herzen bewegt. Da werden so Erfolgskonzepte präsentiert, wie viele sich bekehrt haben, was da passiert ist und wie viele Gruppen sie haben, Jüngerschaftskurse und so weiter. Ist ja alles schön. Ich will es ja nicht irgendwie negativ reden. Aber wenige zeigen, was wirklich in ihrem Herzen ist, was da, wofür soll man beten für sie? Und viele Christen scheinen zu glauben, dass Schwachheit, Entmutigung, Leiden Symptome sind, dass etwas geistlich nicht stimmt. Das sind so Symptome. Viele Christen scheinen zu glauben, dass ein Christ so richtig fröhlich durchs Leben gehen muss, leichten Schrittes so, immer Halleluja singend. Und wer das nicht tut, hat wenig Glauben, der betet zu wenig oder ist einfach ungeistlich. Ist es so? Ich glaube nicht, nein. Wer das denkt, der macht sich selber was vor und auch anderen. Alle großen Männer und Frauen des Glaubens haben Probleme und Schwierigkeiten in ihrem Leben gehabt. Lies doch mal die Psalmen oder lies die Bibel durch. Sie gingen durch Entmutigungen durch, durch Herausforderungen durch. Das war nicht immer alles glatt in ihrem Leben. Sie sind durch Traurigkeit gegangen, durch Leid, durch Krankheitszeiten. Das ist unser Leben auf diesem Planeten. Wir können jetzt sagen, alles super, ja so. Bei den Schwaben ist es so, wenn dich jemand fragt, wie geht's dir? Da sagt der Schwabe, auch schlecht. Der sagt schon, der setzt schon voraus, dass es dem auch schlecht geht, ja, wie es ihm schlecht geht. Nun, ich komme zurück zu Jesus. Jesus sagt hier in Vers 34, meine Seele ist sehr betrübt bis zum Tode, bleibet hier und wacht. Wir sollen Mut haben, mal wirklich ehrlich zu sein, auch vor Gott, zu sagen, was in unserem Herzen ist. Sicherlich, wenn wir das so verstecken, ja, unser wirkliches, was uns bewegt, wenn wir zu Gott gehen, ja, dann machen wir uns selber was vor. Wenn wir Paulus sehen, in 2. Korinther 4, 8 bis 9, dann sagt Paulus, wir werden allenthalben bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir kommen in Verlegenheit, aber nicht in Verzweiflung. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, kommen aber nicht um. Paulus sagt ganz ehrlich in diesem Versen, was ihn innerlich bewegt. Ja, er wurde da niedergeworfen, bedrängt. Ja, es war ihm nicht so leicht auf dem Herz. Er sagt das, er äußert seine Gefühle. Und da lesen wir mal Psalm 44, Vers 24. Da schreibt der Psalmist, Herr, erhebe dich. Warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns doch nicht für immer. Warum verbirgst du dein Angesicht und vergessest unseres Elends und unserer Bedrängnis? Denn unsere Seele ist bis zum Staub gebeugt und unser Leib klebt am Erdboden. Das ist ehrlich. Er sagt, was es ihn wirklich innerlich bewegt. Aber darf man so ungeistlich sein wie dieser Schreiber des Psalms und Gott vorwerfen, dass er schläft? Das ist schon komisch, ne? Dass das in der Bibel steht. Hast du auch den Mut, mal Gott zu sagen, was du fühlst, was dich bewegt, da ehrlich vor Gott zu sein? Siegfried Fietz, das ist einer meiner Lieblingssänger, meine Teenagerzeit gewesen. Er hat damals das Oratorium für Paulus geschrieben und für David. Das sind schon 30 Jahre zurück oder so. Ich weiß nicht, ob ihr das mal gehört habt. Und er hat auch mal ein Lied verfasst, das heißt, wir tragen viele Masken und haben kein Gesicht. Das gefällt mir, dieser Satz. Wir setzen oft so Masken auf, wir spielen. Wir spielen die Starken und so. Aber dass wir mal ehrlich vor Gott sind, dass wir sagen, was uns bewegt. Du darfst Gott sagen, was dich bewegt. Wir kennen dieses Gebet, das wird genannt, das gottgefällige Gebet des Zöllners in Lukas 18, Vers 13. Da steht Folgendes. Und der Zöllner stand von Ferne und wagte nicht einmal seine Augen zum Himmel erheben, sondern schlug an seine Brust und sprach, oh Gott, sei mir Sünder gnädig. Und die Theologen haben sich mal unterhalten, was das sei hier in der Bibel. Sie haben, ich weiß nicht, ob das eine Rechtschreibreform war oder irgendwas, aber auf jeden Fall haben sie überlegt, wenn nach diesem oh Gott Komma ist, sei mir Sünder gnädig, dann ist es ein Gebet. Aber wenn da kein Komma ist, und für den Griechischen kann man das ja auch ohne Komma sagen, als ein Satz, oh Gott, sei mir Sünder gnädig, dann ist es nur ein Wunsch, so ein Wunschdenken. Na, ob das jetzt ein Gebet ist oder ein Wunsch ist, Gott hat es erhört. Und manchmal erhört Gott unsere Wünsche auch, was wir so im Herzen haben. Wir brauchen es manchmal gar nicht so ausdrücken, aber wenn wir ehrlich vor Gott uns niederknien und vor ihm beten und unser Herz ausschütten, dann hört er uns. Jesus hat sein Herz ausgeschüttet. Und Jesus hat gesagt, was ihn bewegt hat. Ein großer Mann, ich weiß nicht mehr genau, wie der hieß, aber ich las mal das in einem Buch, der war ein begnadeter Prediger und er hatte viele Studenten unterrichtet. Und ein Student wollte mal sehen, wie der in seinem stillen Kämmerlein betet. Und da hat er sich hinter dem Vorhang versteckt und dieser große Theologe ging dann schlafen, zog seine Decke hoch, lag hin und betete. Herr, heute war ein sehr, sehr anstrengender Tag. Unsere Beziehung ist in Ordnung. Ich preise dich. Amen. Das war sein Gebet. Und da haben die Studenten gestaunt, wie ehrlich und einfach dieser Theologe war in seinem Umgang mit Gott. Also sag Gott, was du empfindest, wie es dir geht. Das Zweite, sag Gott, was du dir wünschst. Wir lesen in Vers 35. Und er ging ein wenig vorwärts, warf sich auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorüberginge. Jetzt frage ich mal, Jesus wusste doch, wozu er auf diese Erde kam. Er kam ja aus der Ewigkeit in diese Erde, um für uns am Kreuz zu sterben. Deshalb lebte er diese 30 Jahre bis jetzt am Kreuz. Ja? Er wusste doch, warum das alles, wieso betet er hier, dass diese Stunde vorüberginge. Warum betete er so? Nun, liebe Geschwister, es ist ganz einfach zu beantworten. Wir brauchen keine Theologen sein. Er war ein normaler Mensch, so wie du und ich. Er wusste, was auf ihn zukommt. Er wusste, Demütigen erleiden, Gerichtsverhandlungen auspeitschen, diese Schmerzen der Kreuzigung aushalten und dann diese ganze Schuld der Menschen und dann diese Verlassenheit vom Vater. Ja, das war nicht einfach. Er hatte einfach Angst davor. Und er sagte es seinem himmlischen Vater ganz ehrlich, dass er wünschte, dieses nicht durchmachen zu müssen. Wir dürfen Gott alles sagen, was wir empfinden. Und was wir sogar uns wünschen, du darfst es Gott sagen, im Gebet. Jemand hatte mal gesagt, der Himmel ist voll von Erhörungen von Gebeten, auf die Gott schon lange vergeblich wartet. Das heißt, Gott will dir schon vieles schenken, aber du betest nicht. Gott möchte, dass du mal deine Wünsche ihm äußerst, dass du mal sagst, was dich innerlich bewegt und dass du mit ihm redest darüber. Und dass du vielleicht auch mal etwas wünschst, was ungewöhnlich ist. Gott kann das auch tun. Er ist ein Gott, der Wunder tut. Und da brauche ich kein Charismatiker sein, das glaube ich auch so. Ich möchte euch mal eine Geschichte erzählen von einem, das ist erschienen in einer Zeitschrift und es war in einem amerikanischen christlichen Rundfunksender, erzählte ein Vater Folgendes. Er wohnte mit seiner Familie in Miami in Florida und seine kleine Tochter, die ging auch immer in die Sonntagsschule und da erzählte die Sonntagsschullehrerin, dass es im Winter schneit in einigen Ländern. Ja, gut, in Amerika, in Alaska schneit es auf jeden Fall. Und dann wollte dieses Mädchen, dass es auch mal in Florida, in diesem subtropischen Florida auch mal schneit. Und dann hat sie die ganzen Kinder in der Sonntagsschule mobilisiert, dass alle dafür gebetet haben, dass es mal in Florida schneit. Und der Vater hat gesagt, das geht doch gar nicht, das kannst du doch nicht machen, Töchterchen. Überleg doch mal die ganzen Touristen und die Bauern, wenn es da schneien würde. Das wäre doch nicht gut. Aber alle haben gebetet, alle Kinder in der Sonntagsschule. Und wisst ihr, was passiert ist? Es schneite einmal in Florida. Und dann schließt der Vater diese Sendung mit folgendem Satz, dass Gott sich wahrscheinlich gedacht hatte oder gesagt hatte, da ist ein kleines Mädchen in Miami, das ich lieb habe und das wünscht sich Schnee. Und jetzt sind wir alle Bauern und Touristen egal, ich werde es einfach schneien lassen. Ist doch schön, oder? Wie Gott manchmal so Gebete erhört. Wie Gott manchmal hineingreifen kann und Unmögliches möglich macht. Der Evangelist Moody sagte mal, manche Leute glauben, dass Gott nicht von unseren ständigen Bitten gestört werden möchte. Aber wisst ihr, was ihn am meisten stört? Dass wir nicht beten. Dass wir nicht bitten. Und so sagt es auch Jakobus in Jakobus 4, Vers 2. Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Liebe Geschwister, das fordert uns auf, zu beten, Gott einfach das zu sagen. Und welche Möglichkeit haben wir als Christen in einer Gebetsversammlung der Gemeinde? Mir ist das in den letzten Jahren ganz groß geworden, was für eine Kraft das ist, wenn die Gemeinde zusammenkommt zum Beten. Also dieses Gebet im stillen Kämmerlein ist schon wichtig. Aber diese Kraft in der Apostelgeschichte erbebte die ganze Stätte. Stell dir mal vor, hier bebt mal diese Stätte hier und der ganze Turm fällt hier zusammen. Das schöne Schild wäre schade, ja. Aber da bewegt sich dann was. Versäumt nicht die Gebetsveranstaltung in eurer Gemeinde. Geht dahin. Dieses gemeinsame Gebet hat eine wunderbare Kraft, hat eine Verheißung, die Gott gegeben hat. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, aber die habe ich irgendwo mal entweder bei euch hier gehört oder irgendwo, aber die hat, wenn ich sowas höre, das bleibt bei mir haften in meinem Gedächtnis. Ja, da war eine Gemeinde, die hatte praktisch einen neuen Boden in ihr Gemeindehaus hineingelegt. Und als es so der Estrich noch feucht war, haben sie an einer Stelle vorne, nicht weit von der Kanzel entfernt, die Namen aller ihrer ungläubigen Verwandten reingeschrieben. Und dann kam der Teppichboden drüber. Und sie stellten sich immer auf diese Stelle vor Anfang des Gottesdienstes und beteten für diese Geschwister oder für ihre Geschwister oder Verwandten, die noch nicht gläubig waren. Und dann irgendwann mal nach einigen Jahren war der Teppich schon alt und es musste ein neuer hineingelegt werden und man riss den alten raus und man las diese Namen und man hat festgestellt, alle sind zum Glauben gekommen. Liebe Geschwister, wir haben diese Verheißung, dass wir beten dürfen für unsere Verwandten, Bekannten, für unseren Mann oder unsere Frau, die Jesus noch nicht kennen. Lasst uns da nicht nachlassen, lasst uns beten. Wir dürfen Gott alles sagen, ehrlich sein von ihm. Also wir haben zwei Dinge betrachtet jetzt. Wir sollen Gott sagen, was wir empfinden. Zweitens, wir sollen Gott sagen, was wir wünschen. Und drittens, sag es ihm immer wieder. Schaut mal, was hier in Vers 36 steht oder 35. Da steht, und er ging ein wenig weiter, fiel auf die Erde und betete, dass wenn es möglich wäre, die Stunde an ihm vorübergehe. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich, nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Und dann lesen wir weiter in Vers 39, und er ging wiederum hin, betete und sprach denselben Worte. Und dann in Vers 41, und er kommt zum dritten Mal und spricht zu ihnen und so weiter. Also dreimal das Gleiche gesagt. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Müssen wir Gott das immer wieder sagen? Hat er ein schlechtes Gedächtnis? Oder warum hat Jesus das dreimal gesagt? Es hätte ja einmal gereicht. Und brauchen wir überhaupt zu Gott beten? Der weiß doch sowieso, was wir denken. Er steht sogar im Psalm 139, Vers 4, es ist kein Wort auf der Zunge, das du, Herr, nicht völlig wüsstest. Also es ist auf der Zunge, es ist nicht draußen. Aber der Herr weiß es schon. Da müssen wir doch gar nichts Gott sagen, oder? Liebe Geschwister, der Sinn des Gebets ist nicht Information, nicht, dass wir Gott etwas sagen, sondern Kommunikation. In der Gemeinschaft mit Gott, im Gespräch mit ihm, indem wir unsere Sorgen vor Gott ausbreiten, indem wir sagen, was in unserem Herzen ist, was uns bewegt, lernen wir Gott besser kennen und dann kann Gott auch in unser Leben hineinwirken. Wisst ihr, liebe Geschwister, wir denken viel zu männlich über das Gebet. Wir wissen ja, dass Frauen und Männer verschieden sind. Also ich glaube, jeder, der hier ist, weiß das. Aber eines habe ich nicht gewusst und das hätte mir in meiner Ehe viel geholfen und ich hätte mir viele, viele Fehler erspart in meiner Ehe, wenn ich das gewusst hätte, was ich jetzt sage. Also die Männer denken über ein Gespräch anders wie Frauen. Die Männer denken so über das Gespräch, also der Wert des Gesprächs bei einem Mann ist, dass er nach Lösungen sucht. Wenn eine Frau ihm was sagt, dann überlegt er, wie kann ich das Problem lösen. Wenn er sieht, dass das Problem, das vor ihm steht, unlösbar ist, dann sucht er auch das Gespräch nicht. Und das war bei mir so. Meine Frau sagt mir irgendwas und ich sage, ach, meistens dann um 20, 22 Uhr abends, nachts noch irgendein Problem. Und ich habe gesagt, ach, darüber brauchen wir jetzt nicht reden. Ich komme zu keiner Lösung. Da bin ich sowieso zu müde und so. Ja, aber wir sehen, als Männer, wenn wir keine Lösung finden, ist es für uns ein Gespräch Zeitverschwendung. Aber jetzt schaut mal, wie die Frauen sind. Wenn die 2 Stunden miteinander telefoniert haben und geredet haben, was sagen die? Schön, dass wir miteinander gesprochen haben. Ne? Interessant, ne? Das ist für uns Männer undenkbar. Ja? Aber bei ihnen ist der Wert des Gesprächs eben Gemeinschaft. Und genau das ist bei Gott auch. Noch viel mehr. Gott will, dass du mit ihm redest, dass du kommunizierst. Da ist der Wert drin. Und jetzt möchte ich noch was sagen, und das ist geistlich wirklich etwas ganz, ganz Wichtiges. Das solltest du dir merken. Möchtest du dem Teufel große Freude machen? Möchtest du auf einen Teil des Segens Gottes verzichten? Möchtest du, dass deine ungläubigen Verwandte und Freunde verloren gehen? Dann höre auf, für sie zu beten. Höre auf! Sag's nur einmal und dann Schluss. Nein, wir sollen ständig, so wie Jesus, zu Gott kommen und beten. Und ich möchte dir zurufen, lass dich nicht von ausgebliebenen Gebetserhörungen zurückhalten. Bete weiter. Ich habe einen Freund, der hat eine Computerfirma. Wir kennen uns schon über 25 Jahre. Wir sind so gut befreundet. Unsere Kinder sind gemeinsam aufgewachsen. Jetzt heiraten sie schon. Aber er ist immer noch kein Christ. Ich bete schon 25 Jahre für diesen Mann. Und ich bete weiter für ihn. Wer weiß, was Gott tut? Ich weiß es nicht. Aber ich höre erst dann auf, wenn Gott sagt, hör auf, für ihn zu beten. So wie bei Samuel. Ich bete weiter für ihn. Ich habe mal eine Geschichte gelesen, und Sie, die in die Schule gegangen sind und im Geschichtsunterricht aufgepasst haben, kennen die Geschichte von dem Staatsmann Marcus Pontius Cato. Er lebte 224 bis 149 vor Christus. Und er war damals der Meinung, dass die Stadt Karthago in Nordafrika eine Gefahr für Rom darstellt. Und die muss unbedingt zerstört werden. Und ihr kennt ja seinen Satz, den er immer wieder bei jeder seiner Rede, wenn er sie abgeschlossen hat, erwähnt hat: Im Übrigen bin ich der Meinung, dass Karthago zerstört werden müsste. Und das hat er 12 Jahre getan. Und im Jahrestag seines Todes begann dann der 3. Punische Krieg und Rom hat dann Karthago zerstört, also dieses Problem beseitigt. Nun, uns geht es nicht um Eroberung einer Stadt, ihr Lieben. Uns geht es um eine Seele, die verloren geht, ewig verloren geht. Und deshalb sollte man mindestens so ausdauernd sein wie Cato, ja? Dass wir auch so beten und dranbleiben. Und ob das jetzt 12 Jahre sind oder 25 Jahre, das ist doch egal. Schaut mal, in Lukas 18, Vers 1 bis 8 lesen wir folgende Geschichte, die Jesus da, und ich lese dir mal ganz durch, was Jesus da gesagt hat, wie wir beten sollen. Und da steht Lukas 18, 1 bis 8. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht nachlässig werden sollen. Nämlich, es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und sich vor keinem Mensch scheute. Es war aber eine Witwe in jener Stadt und die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber sprach er bei sich selbst, ob ich schon Gott nicht fürchte und mich vor keinem Menschen scheue, so will ich dennoch, weil mir diese Witwe Mühe macht, ihr Recht schaffen, damit sie nicht schließlich komme und mir ins Gesicht schlage. Und der Herr sprach, höret, was der ungerechte Richter sagt. Sollte aber Gott nicht seinen Auserwählten Recht schaffen, die Tag und Nacht zu ihm rufen, wenn er sie auch lange warten lässt. Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch wenn des Menschensohn kommt, wird er Glauben finden auf der Erde. Das bedeutet, Gott wird eingreifen. Wir müssen nur dranbleiben an der Sache. Wir sollen lernen von dieser Witwe, dranbleiben bei Gott und zu beten. Wir müssen vertrauen, dass er gute Gründe hat, wenn er uns manchmal eine Gebetserhörung ja nicht schenkt oder die lange verzieht. Und noch etwas, liebe Geschwister, wir sollen aufpassen. Wir dürfen die Liebe Gottes nicht an der Schnelligkeit unserer Gebetserhörungen messen. Gott ist Liebe, lesen wir in der Bibel. Und wenn er uns Gebete nicht erhört, dann hat er bestimmt irgendeinen Grund, aber bestimmt nicht Lieblosigkeit in unserem Leben. Im Fall von Jesus war das nicht erhörte Gebet ein Geschenk an uns alle, an diese ganze Menschheit. Sicher haben unsere abgelehnten Wünsche nie solche Auswirkungen wie jetzt bei Jesus, aber Es hat auch Auswirkungen in unserem Leben, da wir lernen, Gott besser kennen. Gerade in dem Reden mit Gott und ständig zu ihm kommen, verändert uns Gott. Er macht unser Gebet dann aufrichtig. Wir lernen dann kennen, worauf es ankommt in unseren Gebeten. So, wir beten vielleicht für irgendetwas, damit wir schnell aus einem Problem rauskommen. Und Gott zeigt uns unseren geistlichen Zustand. Und wir fangen an zu beten, Herr, erfülle mich mit deiner Liebe. Erfülle mich mit diesem brennenden Eifer für Seelen, die verloren gehen. Und da wird unser Gebet verändert. Und das ist diese Kommunikation, um die es geht im Gebet. Beharrliches Gebet verhindert mich, sodass ich beginne zu überlegen, was Gott eigentlich möchte. Und so haben wir drei Gedanken betrachtet jetzt. Wir wollen Gott sagen, was wir empfinden. Wir wollen Gott sagen, was wir uns wünschen. Wir wollen es immer wieder Gott bringen. Und der vierte Gedanke, sag ja zu Gottes Willen. Das ist Vers 36. Und da steht, und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch weg von mir, denn nicht, was ich will, sondern was du willst. Der Herr Jesus hätte sein Erlösungswerk jederzeit beenden können. Er hätte da im Garten Gethsemane sagen können, oh nein, ich gehe doch lieber nach Hause zum Vater. Aber er hat gesehen unsere Verlorenheit und dass das der einzige Weg war, uns zu retten. Und deshalb sagt er hier, Vater, wenn es möglich ist, es war nicht möglich. Es gab keine andere Möglichkeit. Wisst ihr, worüber ich mich manchmal ärgere? Weil manche Theologen und manche Christen denken, dass zum Beispiel Allah uns retten kann. Ja, der Mohammed hat dann die Wahrheit gebracht. Oder Buddha uns retten kann. Liebe Geschwister, wenn das möglich wäre, hätte es Gott gesehen. Dann hätte Jesus nicht sterben müssen. Meint ihr, Gott war so sadistisch, dass er unbedingt darauf aus war, dass Jesus am Kreuz stirbt? Es war kein anderer Weg. Und deshalb steht hier in Apostelgeschichte 4, Vers 12, da steht ganz klar, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, unter welchem man gerettet werden kann. Und deshalb steht hier im Garten Gethsemane eben dieser Satz, es war nicht möglich. Es ging nicht anders. Sein Leiden und Sterben war die einzigste Möglichkeit, uns vom Verdammnis zu retten. Und er ordnete sich dem Willen Gottes unter. Und er sagt, Vater, nicht mein Wille, sondern was du willst. Die Bibel enthält viele Verheißungen, die uns sagen, dass Gott unsere Gebete erhört. Aber, liebe Geschwister, sie macht uns ganz klar, dass Gott nicht alle unsere Wünsche erfüllt. Er antwortet auf Gebet, ja. Aber er erfüllt nicht alle unsere Wünsche. Und deshalb steht in 1. Johannes 5, Vers 14, und das ist die Freimütigkeit, die wir ihm gegenüber haben, dass wenn wir seinem Willen gemäß etwas bitten, er uns hört. Seht ihr, und hier ist eben, dass wir uns nach dem Willen Gottes ausrichten. Gott ist immer noch Gott, der Schöpfer dieser Welt. Er ist die Allmacht in diesem Universum. Und er ist die höchste Instanz, zu der wir reden, zu der wir beten. Sein Wille ist das Höchste überhaupt und da sollten wir uns Menschen beugen und sagen, Herr, dein Wille geschehe. Ihr kennt dieses Lied, Befiehl du meine Wege, dort steht so dieser eine Vers, mit Sorgen und mit Gräben und selbstgemachter Pein lässt Gott sich gar nichts nehmen, es muss erbeten sein. Du kannst Gott nicht unter Druck setzen, auch mit deinen Gebeten. Aber du kannst zu ihm kommen und bitten und er verändert dich. Ich habe diese Kommunikation erwähnt. Gott verändert auch deine Einstellungen dann und führt dich dann den Weg, wo du den größtmöglichsten Segen in deinem Leben erfährst. In einer Zeitschrift in Idea Spektrum stand mal ein Artikel von einem Missionsreferent der Bibelschule Wiedenest. Sein Schwiegersohn ist bei einem Unfall ums Leben gekommen, an einem Zeltlager haben sie etwas aufgebaut und da ist was ins Rutschen gekommen. Und er hinterließ einen kleinen Sohn und eine hochschwangere Frau. Und als er so schwer verletzt wurde und im Krankenhaus lag, hat die ganze Gemeinde gebetet. Und ich zitiere jetzt aus dem Artikel. Und da schreibt dieser Schwiegervater Folgendes. Gott, das kannst du doch nicht. Du kannst doch nicht zulassen, einen solchen Ehemann, Familienvater und Gemeindemitarbeiter kannst du doch nicht einfach in die Ewigkeit nehmen. Aber mitten im Gebet kam mir der Eindruck, als würde Gott mir sagen, wieso kann ich ihn nicht wegnehmen? Bin ich nicht Gott, der auch mit den Folgen für seine Familie fertig werden kann? Und dann Weiter sagt er, danach änderten wir unser Gebet und beteten für seine Frau und seine Kinder und Gott hat ihn nach Hause geholt, uns aber getröstet. Seht ihr, das ist wirklich eine Erfahrung, durch die diese Familie gegangen ist, wo sie etwas gelernt haben, dass Gott manchmal anders handelt, als wir oft denken. Und trotzdem geschieht sein Wille und Gott entgleitet nicht die Enden unseres Lebens. Er führt alles zusammen und zum Guten. Und in Markus 14, 36 steht, Jesus sagt, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir weg, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Auflehnung gegen Gottes Willen, liebe Geschwister, bringt uns im Glauben nicht weiter. Es bringt uns sogar zurück im Glaubensleben. Es bremst uns aus. Die Auflehnung gegen Gottes Willen ändert Gottes Willen nicht. Sag mal, was willst du sagen, wenn du zu Gott betest und sagst, Herr, und wenn du das nicht tust, was kannst du gegen Gott sagen? Er ist der Höchste überhaupt. Du kannst ja nicht sagen, Gott, wenn du das nicht tust, dann. Ja, was ist dann? Was ist dann? Er ist die höchste Instanz. Und wisst ihr, bei Gott etwas zu erpressen, führt auch nicht zum Guten. Ich denke an den König Hiskia im Alten Testament. Hiskia hat von Jesaja gesagt bekommen, du hast jetzt nur noch ein paar Tage zu leben, bestelle dein Haus und gehe zum Herrn, sozusagen. Ja. Du hast nur noch kurze Zeit zum Leben. Und Hiskia weinte vor Gott und betete und erpresste nochmal 15 Jahre des Lebens. Schön und gut, aber was ist in diesen 15 Jahren passiert? Da hat er einen Sohn zur Welt gebracht, beziehungsweise gezeugt, der schlimmste und böseste König in ganz Israel war, der König Manasse. Liebe Geschwister, es ist immer besser, wenn wir Gott überlassen, dass er unser Leben führt. Ein kleiner Junge fragte mal zu seinem Vater, Vater, ich möchte Bauer werden, bitte hilf mir dabei. Und der Vater hat gesagt, gut, mein Junge, machen wir. Aber später, als dieser Junge erwachsen wurde, dann das Abitur machte und Rechtsanwalt werden wollte, ging er zu seinem Vater und sagte, Vater, ich will Rechtsanwalt werden. Und da sagte der Vater, ach mein Junge, es tut mir furchtbar leid. Ich habe jetzt das ganze Geld in den Bauernhof investiert, ich kann dir nichts geben. Das ist eine fiktive Geschichte, sowas gibt es nicht. Kein Vater wird die Wünsche eines Vierjährigen so hoch ansetzen oder für wahrnehmen. Der wird warten, bis wirklich so weit ist, ja, dass dieser Junge das wird, was Gott in ihn hineingelegt hatte. Und so handelt auch unser Vater im Himmel. Er hat Besseres für uns vor. Er sieht weiter in unser Leben hinein. Er sieht auch weiter, als wir es vielleicht sogar denken. Und das ist genauso ein Beweis seiner Liebe, wenn er uns so manche Wünsche nicht erfüllt, wie wenn er uns sofort auf unser Gebetsanliegen antwortet. Gebet soll nicht unsere Situation, liebe Geschwister, sondern unseren Blickwinkel auf Gott verändern. Das ist es. Ein unbeantwortetes Gebet zerbricht uns, lässt uns reifer werden, formt uns, dass wir letztendlich zu einer größeren geistlichen Erkenntnis kommen und geistlich wachsen können. Das ist das Ziel Gottes. Wisst ihr, liebe Geschwister, Gottes Geschenk des Rettens durch Jesus Christus an uns ist kein glückliches Leben auf dieser Erde. Das ist nicht Gottes Ziel. Es ist zwar schön, wenn wir auch ein bisschen glücklich sind, sondern wisst ihr, was Gottes Ziel für unser Leben ist? Dass sein Wille erfüllt wird. Dass wir gerettet werden. Dass wir seine Herrlichkeit hinaustragen. Dass wir das Evangelium bringen, Menschen, die ihn noch nicht kennen. Dass wir Licht und Salz in dieser Welt sind. Das ist Gottes Ziel. Das Gebet Jesu wurde nicht erhört. Gott hatte den Kelch des Leidens nicht an Jesus vorübergehen lassen. Jesus wurden die Verleugnung, die Kreuzigung, der leibliche Tod nicht erspart. Aber er wurde getröstet durch einen Engel, lesen wir in Lukas. Und dann schauen wir mal in den Philipperbrief. Was war das Ergebnis? Und dann lesen wir in Philipper 2, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie Jesus Christus auch war. Welcher, da er sich in Gottes Gestalt befand, es nicht wie ein Raub festhielt, Gott gleich zu sein, sondern sich selbst entäußerte, die Gestalt eines Knechtes annimmt und den Menschen ähnlich wurde und nach seiner äußeren Erscheinung als Mensch erfunden, sich selbst erniedrigte und gehorsam wurde bis zum Tod, ja zum Kreuzestod. Und darum hat ihn Gott über alle Maßen erhöht und ihm den Namen geschenkt, über alle Namen, damit im Namen Jesu alle Knie sich derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Da sehen wir eine Gebetsnichterhörung des Gebetes. Ja? Gott verweigerte ihm die Antwort. Und dann dieser Segen, der heute noch in unsere Herzen fließt, von dem, was Jesus getan hat. Lasst uns so beten wie Jesus. Wir sollen Gott sagen, was wir empfinden. So wie Jesus kannst du ihm alles sagen, dein Herz ausschütten, was dich bewegt, ihm sagen, wie du dich fühlst. Sei ehrlich vor Gott, wenn du betest. Das Zweite, wir sollen Gott sagen, was wir uns wünschen. Was wünschst du dir? Wünschst du vielleicht, dass dein Mann zum Glauben findet, deine Frau? Oder wünschst du dir eine Frau oder einen Mann? Ich weiß noch, ich habe für meine Frau 15 Jahre gebetet. Ja, und Gott hat mir so wunderbare Frau geschenkt. Andreas, du kennst sie ja. Aber es waren auch Zeiten, die nicht leicht waren. Ja. Bleibt dran, betet, sagt euren Wunsch, denn ihr habt Gott. Dann wir sollen ihm immer wieder das sagen. Bete, bleib dran. Bete für deine Nachbarn, bete für deine Kollegen, bete für deine Verwandte. Bleib dran, sag's immer wieder Gott. Und wir sollen Gottes Willen an oberste Priorität stellen. Wir sollen ihn über unsere Wünsche stellen. So wie Jesus solltest du immer wieder sagen, Herr, dein Wille geschehe in meinem Leben. Dann beten wir so, wie der Herr Jesus gebetet hat, und unser Beten wird wertvolle Frucht zur Verherrlichung Gottes in unserem Leben bringen, aber auch die ganze Gemeinde wird gesegnet. Das ist mein Wunsch für euch auch in diesem Jahr, dass ihr dieses erlebt, wie Gott in euer Leben eingreift, wie auch die Beziehung zu Gott verändert wird durch dieses ehrliche Beten, wie wir das von Jesus lernen. Der Herr segne euch. Amen.